Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erbarme dich. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und in die Ionen der Ionen.
Amen. Erbarme dich. Vater, segne
auf die Fürsprache und die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser.
Amen.
Ich darf zuerst einmal ein recht herzliches Vergelt's Gott sagen, dass ich wieder die Ehre habe, die Demi, wie wir sagen, bei euch zu sein, um mit euch wiederum einen Schritt weiter in unserer großen Reihe über die Orthodoxie als Arche der Soterie, also der Erlösung, wiederum einen Vortrag, einen weiteren Schritt zu wagen und zugleich auch noch Dank sagen für die vielen Glückwünsche und Gebete zum heutigen Festtag. Heute Morgen im Gottesdienst haben wir die heiligen Apostel, Fürsten Petrus und Paulus gefeiert. Daher möchte ich es auch nicht versäumen, allen, die eben Petrus oder Paulus heißen, Gottes reichsten Segen zu wünschen. Zugleich ist heute eben auch der Tag des Heimgangs des gottseligen Pater Paisios vom Heiligen Berg, dessen Namen ich trage. Und obwohl er eben noch nicht verherrlicht ist, ist daher heute mein Namenstag. Ich bin leider einer derjenigen, die einen Heiligen als Namensheiligen haben, der noch nicht im Kalender verzeichnet ist. Und daher kann ich auch keine Liturgie ihm zu Ehren feiern. Aber ich hoffe, dass es irgendwann stattfinden wird. Er wird ja sehr verehrt vom ganzen christlichen Volk. Und seine Bücher in der Zwischenzeit sind, glaube ich, zumindest in alle orthodoxen Sprachen übersetzt. Aber auch schon in Englisch. Unser Kloster hat sie auch in Englisch jetzt übersetzt. Und in viel auch Italienisch haben wir begonnen. Also in vielen Sprachen werden seine Werke oder sein Leben in der Zwischenzeit gelesen. Daher heute also auch diejenigen, die den Namen von Pater Paisios tragen, Chronia Pola, viele Jahre und gesegnete Jahre. Ja, ich freue mich trotz der Ferien hier in Hamburg, das ist ja in Deutschland auch immer so ein Problem, wenn man so wie ich jetzt in diesen 4 Wochen quer durch Deutschland reist, dass man Tage findet, wo sozusagen alle deutsche Ferien haben. Das funktioniert eigentlich nicht. Und daher fällt Hamburg dieses Jahr in die Ferien. Und trotzdem freue ich mich, dass so viele gekommen sind. Trotzdem. Und besonders auch unsere Kinder. Die sind immer wichtig, denn sie sind ja, wie wir alle wissen, nicht nur die Zukunft des Staates oder des Volkes, sondern auch und ganz besonders der Kirche. Denn was würden wir tun, wenn unsere Kinder und Jugendlichen irgendwann mal andere Wege gingen? Dann bleiben unsere Kirchen leer und würden geschlossen werden. Daher müssen sich besonders auch wir Kleriker, aber auch alle, die glauben, gerade um unsere Kinder und Jugendlichen kümmern, dass die eben nicht vom Glauben abkommen, denn leicht ist das heutzutage möglich, wie sie alle selbst wissen, aus eigener Erfahrung oder eben auch von Nachbarn oder anderen Familien, Freunden. Sehr schnell kann der Teufel hier Sand ins Auge streuen und der Mensch fällt, wie wir sagen, in Blani, in Verwirrung, in Verblendung, in Blindheit und meint, einen Gott wohlgefälligen Weg zu gehen und erkennt nicht, dass es der Weg des Verderbens ist. Daher, also besonders willkommen unsere Kleinen. Wir haben Ferien, daher heute auch die Möglichkeit, einmal hier zu sein und länger zu bleiben. Ja, heute dachte ich mir, ist es nun endlich an der Zeit, nachdem wir sehr viel schon über diese Arche gehört haben, einmal über den Steuermann nachzudenken, der zugleich auch der Captain ist, der zugleich auch Bordservice ist, wie wir sehen werden, also über unseren Herrn Gott Jesus Christus. Denn wir nennen uns Christen. Wir sind also jene, die ihr Leben auf jenen Christus aufbauen, der vor 2000 Jahren in diese Welt kam, vorausgesagt, vorbereitet durch die heiligen Propheten im Alten Testament, Alten Bund. Daher, wenn Sie zum Beispiel zu uns in die Kirche kommen, zum heiligen Arsenius, aber auch vielen anderen Klosterkirchen, werden Sie dort nicht nur an den Säulen die Apostel finden, sondern auch die heiligen Propheten. Und im Laufe des Kirchenjahres werden Sie sehen, im Gegensatz zu allen anderen christlichen Konfessionen, feiern wir alle Propheten im Gottesdienst. Jeder Prophet hat seinen Festtag. Besonders feierlich natürlich der heilige Prophet Elias am 20. Juli. Und noch mehr die Krönung aller Propheten, der heilige Johannes, der Vorläufer, der Baptist, der Täufer. Aber auch alle anderen, sowie auch die Vorväter. Denn alle, von Abraham angefangen, bis über Moses zu den Propheten und Königen, deren Aufgabe war es, Christus vorzubereiten oder zu verkünden. Und eben dieser Jesus Christus, der vor 2000 Jahren starb, ist das Fundament des christlichen Volkes. Und dieser Jesus Christus, das können wir dann im Evangelium sehen, ist eben nicht ein Mensch. Er ist Mensch. Aber er ist eben nicht ein normaler Mensch, denn er ist zugleich Gott. Und das wird im Evangelium des heiligen Johannes, des Evangelisten und Theologen, in besonderer Weise deutlich. Der heilige Johannes war ein sehr blitzgescheiter Evangelist. Er kannte sich auch aus mit theologischen Strömungen. Er war sehr belesen, besonders auch wohl in der Philosophie der Antike. Und hat daher ein sehr hochstehendes Evangelium geschrieben, das an manchen Stellen sehr wohl viel, viel geistlicher Arbeit bedarf, um es in seiner Fülle zu verstehen. Und eines der schönsten Abschnitte ist eben jener Prolog, Evangelium des heiligen Johannes. Es ist allen bekannt und ich möchte daher nur eine kleine Stelle daraus vorlesen, zwei Stellen, um deutlich zu machen, wer Jesus Christus für uns Christen ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und im Vers 14 heißt es dann, und das Wort, also eben dieses Wort, ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Also, bereits die heiligen Apostel, und wir könnten viele dieser Stellen auch bei Matthäus, Markus und Lukas finden, waren sich klar, dass unser Herr Jesus Christus nicht ein besonderer Mensch war, ein besonders begnadeter Mensch, der Prophet der Propheten, einer, der von Gott besonders auserwählt war und geistliche Geschenke, mit geistlichen Geschenken ausgestattet wurde, mit Talenten, sondern er selbst war jenes ewige Wort, das Mensch geworden ist. Und so ist es für uns auch heute, uns orthodoxe Christen, klar. Unser Herr Jesus Christus ist jener Gott von Anfang an. Also, unser Herr Jesus Christus hat seine Existenz nicht erst in jenem Ereignis erlangt, als der Erzengel Gabriel zur allheiligen Gottesgebärerin Maria kam, sondern als Gott hat er ewige Existenz. In seiner Menschheit sehr wohl begann sein Leben in jenem Augenblick, als die Gottesmutter ihn vom Heiligen Geist empfangen hat. Und so ist unser Käpt'n, unser Steuermann, eben keiner von uns. Menschlich gesehen, ja. aber als Gott eben nicht. Und da ist die christliche Religion auch nicht auf menschliches Denken aufgebaut, auf irgendeine Philosophie, auf etwas, wo sich irgend, wenn auch ein noch so hochstehender und gescheiter und vielleicht heiliger Mann ausgedacht hat oder aus der Natur erkannt hat oder der bestimmte Erfahrungen der Menschen gesammelt hat, wie wir es dann bei vielen anderen Religionsstiftern erlebt haben und kennen. Nein, hier kam das ewige Wort, das Wort, das alles in Händen trägt und lenkt, in diese Welt, um uns zu erlösen. Und das geschieht eben durch seine Gründung, die Kirche. Und die Kirche, so sagten wir, betrachten wir in all diesen Vorträgen, bis irgendwann diese Reihe beendet ist, im Bild der Arche. Und so ist jener Jesus Christus nicht nur jener, der diese Arche gebaut hat. Er ist nicht nur jener, wie wir das letzte Mal sehen durften, in Wahrheit, im Weg und im Leben, der wie die Planken dieses Schiff ausmacht und hält, sondern er ist auch derjenige zugleich, der dieses Schiff lenkt. Er weist den Weg. Er ist derjenige, der die Stürme eben zur Ruhe bringt. Er weist die Klippen zu umschiffen, sodass diese Arche im Laufe all dieser Jahrhunderte einen, vielleicht nicht immer ruhigen Meergang hatte, aber einen sicheren. Denn ruhig war es für diese Arche noch nie. Vom Anbeginn an, als unser Herr in diese Welt kam, denken wir kurz nach Weihnachten die unschuldigen Kinder von Bethlehem. Vom Anfang an wurde diese Kirche immer nur verfolgt. Denken wir dann, als unser Herr gekreuzigt wurde, darauf sofort die erste große Christenverfolgung, wo der heutige Tagesheilige auch einen gewissen Anteil hatte als Saulus. Danach kam ja seine Bekehrung. Also Sie sehen auch, es ist nie zu spät. Also wir keinen in dieser Welt, solange wir leben, kann aus jedem Saulus auch ein Paulus werden. Und der heute vielleicht noch weit, weit entfernt ist von der Orthodoxie, irgendwann wird er einmal Pater Joachim oder mich oder wer auch immer oder unsere Patriarchen überholen und wird vielleicht ein viel größerer Heiliger als mancher, den wir heute verehren. Das weiß keiner, diese Hoffnung besteht immer. Aber diese Verfolgungen nahmen dann auch kein Ende, obwohl Saulus zu Paulus wurde, wir wissen es, die römischen Kaiser zum Beispiel, wie oft sie uns Christen verfolgt haben, mit welch bestialischen Methoden, auch das ist interessant, denen war es nicht nur darum, uns Christen umzubringen, sondern in der Tat in furchtbarer Weise zu quälen. Also es würde ja eigentlich reichen zu sagen, aber du bist Christ, ich erschieße dich. Aber das war denen gar nicht genug. Und wenn wir die Synaxarien, die Heiligen, also die Bücher der Heiligen leben, lesen, werden wir oft erstaunt sein, welche Fantasie der Teufel hat, um Menschen zu quälen. Diese Verfolgungen hören da nicht auf, auch nachdem die römischen Kaiser von Konstantin ab, den Großen, sich zum Christentum bekehrt haben. Zum einen, weil einige Kaiser dann in die Häresie fielen und dadurch die Christen verfolgten. Zum anderen, weil dann zum Beispiel auch der Islam aufkam. Und wir wissen, bis heute ist er der Geisel der Christenheit. Er hat im Laufe dieser 1400 Jahre, wie viel sind es jetzt, nie aufgehört, die Christen zu verfolgen. Bis heute nicht, das wissen wir alle, auch wenn das vielleicht in den Medien manchmal verharmlost wird. Aber zumindest wir in Griechenland, da viele ja aus dem Libanon, aus Syrien, aus Ägypten und so weiter bei uns studieren, indessen nicht an der Uni oder in Athen, hören wir sehr häufig von den Vorfällen, die dort stattfinden, wenn vielleicht auch die Medien nicht immer so darüber berichten. Diese Verfolgungen haben also nie aufgehört. Denken wir dann weiter daran, dass es zu den Abspaltungen kam. Man hört ja oft, dass es die Spaltung in der Christenheit gibt. Spaltung als Begriff meint aber, ein Stamm wird zum Beispiel in zwei Hälften gespalten. Daher nehmen Sie nie diesen Begriff Spaltung, sondern der konkrete Begriff ist Abspaltung. Das heißt, ein Teil hat sich sozusagen gelöst vom lebendigen Baum. Aufpassen, sodass wir nicht zwei gleichberechtigte Teile eines Baumes haben, sondern den lebenden Baum und ein Ast, ein Zweig, der abgebrochen ist, warum auch immer, will ich nicht beurteilen. Auch eine Art der Verfolgung, denn in der Tat, das rüttelt am Innersten dieser Arche. Später dann die Kreuzzüge, auch da wurde an der Orthodoxie gerüttelt. Und wir wohnen nun direkt vom Heiligen Berg und ich bin ja oft oben bei den Mitbrüdern. Und immer wieder sieht man die Zeugnisse von brutalen Übergriffen anderer auf diese Orthodoxie. Aber auch später wieder, denken wir an den Kommunismus. Besonders unsere slawischen Mitbrüder und Schwestern sind ja aus Ländern, wo sehr, sehr viel Blut geflossen ist. Aber auch für die griechische Kirche in Kleinasien, gerade einmal 100 Jahre her, noch nicht mal 100 Jahre. Pater Paisius, den wir heute zusammen mitfeiern, ist ja einer der Betroffenen gewesen. In Kleinasien, in Kappadokien, in Pharasa, geboren, musste er sofort getauft werden. Warum? Weil die Türken die Christen des Landes verwiesen haben. Und nun könnte man sagen, das war ja ein Vertrag zwischen Griechen und Türken. Aber man hat das genutzt, um sicher noch ungefähr 1 Million Griechen umzubringen. Und daher war das eine sehr gefährliche Sache. Sodass auch da zum Beispiel wiederum eine große Christenverfolgung stattgefunden hat. Und es gibt einen schönen Beitrag dazu im Schmalen Pfad, daher begrüße ich heute besonders auch den Herrn Woll, über die Christenverfolgung im 20. Jahrhundert. Ich weiß nicht, bei welcher Band es ist, aber es ist nur sehr zu empfehlen, weil man sieht eigentlich im 20. Jahrhundert kein einziges orthodoxes Land, ob Rumänien, Bulgarien, Serbien, Russland, Griechenland, welches auch immer, das nicht verfolgt worden wäre und das einen großen Blutzoll geben musste. Also diese Arche war schon in einem bewegten und ist in einem bewegten Wasser. Aber dieser Steuermann, dieser Käpt'n, unser Herr Jesus Christus, führt trotzdem sicher dieses Schiff durch die Zeit. Denn all diese Verfolgungen, wenn man die betrachtet, auch die ersten, die sehr blutrünstig waren, haben nie dazu geführt, dass das Christentum verschwunden wäre. Im Gegenteil. Man denkt, es ist in einem Land vernichtet, wie zum Beispiel Albanien, war ein sehr brutales Land gewesen, was die Christenverfolgung betroffen hat. Übrigens nicht nur die Katholiken, sondern Albanien, die Orthodoxen in Albanien, auch die Katholiken, haben großen Blutzoll gelassen. Und man hat sich gerühmt, das erste atheistische Land dieser Welt zu sein. Und siehe, kaum ist diese Plane, diese Verrücktheit vorbei, sprießt auch unsere heilige Kirche wieder. Und wir haben heute viele Kirchen, wir haben einige Metropolien, also Bischöfe. Es ist wieder ein aufstrebendes Land. Also es ist immer Hoffnung. Weil eben dieser Herr Jesus Christus eben nicht ein Mensch rein aus dieser Welt ist, sondern er ist unser göttlicher Erlöser. Unser Herr Jesus Christus, jenes Wort, das am Anfang schon alles geschaffen hat und der alles in seiner Hand, trägt und am Ende wiederkommen wird, um sozusagen alle guten Willens, alle, die versucht haben, so zu leben, wie es seinen Geboten entspricht, zu sich zu holen ins Paradies. Alle. Die anderen, natürlich so, wie wir schon gehört haben, gehen andere Wege, aber das in Freiheit. Nun, dieser Herr Jesus Christus also ist dieser Führer, dieser Steuermann, dem wir folgen. Er ist der Lehrer. Ich habe davon gesprochen, dass er auch der Bordservice ist. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck, der ist vielleicht ein bisschen arg unten, aber ich denke, auch unsere Kinder werden es dann verstehen. Was bedeutet das? Auf der Arche haben wir auch Hunger. Wir dürsten. Wir brauchen Pharmaka, Medizin, weil man wird ja auch mal krank. Wir brauchen einen, der uns anleitet auf diesem Schiff, wie wir da zu leben haben, wie wir da umzugehen haben mit all diesen Dingen. Und das ist wieder unser Herr Jesus Christus. Das Bedürfnis der Seele nach Nahrung ist eben die heilige Kommunion als Beispiel. Dieses Thema werden wir eigens sprechen. Die Taufe haben wir schon behandelt. Aber die heilige Kommunion ist die Wegzehrung auf diesem Weg. Auf diesem Schiff, im Laufe unseres Lebens, haben wir dieses Bedürfnis, brauchen wir wie im normalen Leben Nahrung. Daher, Klammer auf, der orthodoxe Christ muss bestrebt sein, regelmäßig zu kommunizieren. Denn wenn er das nicht tut, wird er irgendwann verhungern. Natürlich bedeutet das Arbeit. Anderes Thema, kommen wir irgendwann ein anderes Mal dazu. Jetzt nur allgemein gesprochen. Also versuchen Sie im Laufe Ihres Lebens, wenn Sie es noch nicht tun, weiß ich nicht, kennen Sie zu wenig, aber doch dazu zu kommen, diese Nahrung, diese göttliche Nahrung, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus zu sich zu nehmen. Denn der Herr sagt, wer meinen Leib, mein Fleisch nicht isst, mein Blut nicht trinkt. Also, heißt es, und heilige Basilius, der heilige Johannes Chrysostomus, sie sprechen sehr wohl, der heilige Nikodemus vom Heiligen Berg, sie sprechen sehr wohl von der häufigen, der heilige Basilius sogar, und der täglichen Kommunion. Das in der Tat ist ein bisschen heute schwierig, würde ich jetzt auch nicht unbedingt proklamieren, aber zumindest eine geregelte Kommunion ist notwendig. Und die Kleinen, bitte, liebe Eltern, bringen Sie häufig zur Kommunion. Die Kleinen brauchen noch mehr diese Nahrung vielleicht als wir. Denn sie werden dadurch gestärkt. Sie kriegen eine Fülle des Heiligen Geistes. Sie bekommen sozusagen einen Schutz natürlich auch. Denn wer gut isst, eine gesunde Nahrung nimmt, ist auch nicht so anfällig gegen Mikrobien und Bakterien. Nicht so wie ich, der ich jetzt erkältet bin. Es geht auch um geistliches Leben. Daher unbedingt die Kinder zur heiligen Kommunion bringen. Also diese heilige Kommunion als Wegzehrung. Aber dieser Wortservice schließt auch noch andere Dinge mit an. Ich habe die Pharmaka, Medizin genannt. Unser Herr Jesus Christus ist der große Arzt, der sozusagen da auf diesem Karabi, auf dieser Arche wartet, dass wir zu ihm kommen und ihm unsere Wunden zeigen. Exomoleus, Beichte. Da gehen wir in der Tat zu Jesus Christus und sagen, Herr, ja, da ist mein Fehler, das habe ich gemacht, hier komme ich nicht weiter, das schmerzt mich in der Seele. Und er ist es dann durch den Priester, der uns die Hilfe auf diesem Weg gibt. Die Salben, er tröstet uns vielleicht, weil es manchmal auch notwendig ist, in der Beichte jemand zu trösten. Er gibt die richtige Therapie, weil man manchmal gar nicht wirklich weiß, wo es fehlt. Man nennt irgendetwas und hat dann verstanden, dass die Ursache ganz woanders liegt. Aber der geistliche Vater erkennt das und kann daher mit der Therapie beginnen. Immer natürlich ist es Christus. Also Prosopon, das Gesicht, die Person, spielt nicht die große Rolle. Und wer als geistlichen Vater einen großen Heiligen sucht, der wird wahrscheinlich nie einen geistlichen Vater finden, denn die geistlichen Väter sind keine Heiligen. Ja? Also daher geht es nicht darum, dass man da einen Wundertäter findet oder sucht, sondern in der Tat einen geistlichen Vater, zu dem man Vertrauen hat und dem man all seine Wunden, all seine geistlichen Krankheiten, die wir theologisch Sünde nennen, eben bekennen und der dann mit Gottes Hilfe uns versucht, auf diesem Weg, auf dieser Art in unserem Leben Hilfe zu geben. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, welch großes Wunder ist die heilige Beichte, also dieses Mysterium der Buße, der Vergebung, was man da im Laufe der Zeit an Wundern erlebt, ist unerhört. Man staunt nur noch. Und eins merkt der geistliche Vater, er wird dadurch demütig, denn er selbst kann das nicht vollbringen. Herzen zu bewegen, Herzen zu erleuchten, ist nicht die Arbeit eines Menschen. Das kann in der Tat nur Gott. Der Priester ist Werkzeug, oder wie mein Abt immer sagt, Theoklikos, der Pnevmaligos, also der geistliche Vater, der Beichtvater, ist eigentlich die Fußmatte vor der Kirche, wo die Gläubigen, bevor sie hineingehen, sich die Füße abstreifen und dann mit sauberen Schuhen sozusagen in die Kirche gehen. Mehr ist der geistliche Vater nicht. Alles andere macht Gott. Und das macht der geistliche Vater, und wir haben hier beide zwei, die Beichte hören, sicher können das nur bestätigen, all die geistlichen Väter, welche Wunder durch diese Therapie geschehen. Und wie gesagt, jeder geistliche Vater weiß, das bin nicht ich, sondern das ist Gott. Also auch das tut Gott für uns, Christus für uns. Nun, er ist, wie ich gesagt habe, der Steuermann, der Führer, der Erste. Ihm sollen wir gehorchen. Und wir haben gehört, er ist derjenige, der von Anfang an war und der immer sein wird als Gott. Und daher in unserer Kirche, auch im Stil der Kirche, also jetzt vom Gebäude her, normalerweise zumindest im byzantinischen Stil, jetzt haben wir viele Stilformen der Zwischenzeit, aber in diesem alten Stil, wo es eine Kuppel gibt, der höchste Punkt der Kirche ist die Kuppel. Auch der Glockenturm nach der Tradition darf nicht höher sein als die Kuppel. Und wer wird in der Kuppel dargestellt? Unser Herr Jesus Christus. Er ist das Haupt der Kirche. Daher hat er den höchsten Punkt, sowohl nach oben als auch sozusagen zum Altar hin. Der Altar ist ja auch wiederum das Zentrum. Und da ist sozusagen wieder der Thron Gottes. Also die Orthodoxie ist voll und ganz ausgerichtet auf Jesus Christus. Nun, ein Augenblick. Wie gesagt, der Kälte. Nun könnten Sie alle, und mit Recht sagen ja, aber auch alle anderen Christen sagen, Christus ist das Haupt, Christus ist der Steuermann, Christus ist Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Zumindest die, die eben nicht Monophysiten sind. Also, die würden alle zustimmen, sie könnten sagen, ja, die glauben das doch auch. Nun, theoretisch ja. Aber wenn man sich die Sache genauer anschaut und man zum Beispiel von der Symbolik ausgeht, frage ich, ich weiß nicht, wer war schon mal in Rom? War schon niemand in Rom? Dann müssen wir mal eine Pilgerfahrt nach Rom machen. Denn da gibt es sehr viele Heilige, orthodoxe Heilige, ja. Aber es gibt auch den großen, die große Grabeskirche, den Petersdom. Und der alte Petersdom, der noch auf die Zeit vom heiligen Konstantin zurückgeht, war eine Basilikakirche, ganz normal. Als nun die neue Basilika gebaut wurde, eine wunderschöne, große Kirche mit Kuppel, was sozusagen uns wieder vielleicht erfreut, etwas Heimatliches, aber man geht hinein und geht unter die Kuppel, so wie bei uns auch, und schaut einmal nach oben. Man sieht nicht mehr Christus Pantokrator. Was steht dort in großen Buchstaben geschrieben? Und zwar, ich glaube, es sind 2 Meter hohe Buchstaben, sonst wird man es nicht erkennen. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Viele Jahre ist mir das nie aufgefallen. Und ich bin liebend gerne in diesen Dom gegangen und war immer stolz auf diesen Dom. Und er hat mir so viel gegeben. Und als ich dann das erste Mal als Orthodoxer in den Dom kam, ohne es mir bewusst zu sein, dass ich jetzt erstmals orthodoxer Christ in diese Kirche kam, ich habe ja damals in Italien studiert, war ich eigentlich geschockt. Ich war sicher 30, 40 Mal, 50 Mal in diesem Dom. Und dann zum ersten Mal geschockt. Warum? Es ist mir danach erst bewusst geworden, weil genau zumindest in diesem Ausdruck der religiösen Kunst nicht mehr mein Glaube dargestellt wurde. Sondern hier hat sich etwas verschoben. Und das sieht man natürlich auch in der Theologie. Der Führer dieser Kirche oder dieser Gemeinschaft kriegt fast göttliche Züge. Er ist, wenn er in Glaubens- und Sittenlehren spricht, unfehlbar. Zwar verbrennt man das gerne noch damit, dass auch die Synode zustimmen sollte, aber in der Tat ist diese Zustimmung nicht wesensnotwendig. Und das sehen wir auch so. Der Papst hat mehrmals auch Dogmen erlassen, ohne dass irgendeine Synode zugestimmt hat. Und er braucht es auch nicht, weder nach den Dogmen der römischen Kirche noch nach dem römischen Gesetzbuch. Gibt es diese zwingende Zustimmung der Kirche? Nicht. Denn er ist in Glaubens- und Sittenlehren unfehlbar. Nach unserem Glauben ist es Jesus Christus, der die Kirche lenkt und leitet. Er ist das Fundament. Die Kirche ist auch wie dort hierarchisch geordnet, aber die Kirche ist die Kirche, nicht Amtskirche und Volkskirche, sondern wir sind eine Kirche. Die Väter, die Bischöfe, die Patriarchen sind nicht losgelöst als ein Gegenüber, sondern wir sind eine Familie und einer braucht den anderen. In der römischen Kirche wäre es denkbar, dass der Papst zum Schluss allein die Kirche macht. Ein Patriarch ohne sein Volk ist kein Patriarch. Geht nicht. Ein orthodoxer Priester im Normalfall könnte nie eine Liturgie für sich alleine feiern. Denn er braucht das Volk dazu. Zumindest einer muss dabei sein. Nicht nur aus praktischen Gründen, weil er singen muss oder eine Kerze trägt, sondern theologisch braucht er ihn. Er muss antworten. Also es ist hier wiederum dieser Dialog. Während es in der römischen Kirche ohne weiteres aus bestimmten Gründen auch möglich wäre und es auch praktiziert wurde und wird, quasi aus eigener Erfahrung, dass ein Priester auch für sich ganz alleine regelmäßig Liturgie feiert. Ohne Volk, ohne Gläubige. Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viel jetzt über diese Gruppe reden, aber als Beispiel, wie sich das ein wenig verschieben kann. Und gehen wir ins andere Extrem, so sind es unsere protestantischen Mitbrüder und Schwestern. Was geschieht dort? Auch die sagen natürlich, Jesus Christus ist unser Herr und Meister, unser Steuermann, unser Fundament. Und das Evangelium allein, also die Bibel, die Heilige Schrift, all das kennen wir. Gerade gestern hatten wir auch wieder so einen Vortrag, eine Diskussion. All das. Und die Leute meinen es auch, wie übrigens die Katholiken, ernst. Also man muss da auch immer die Ehre geben. Es ist ja nicht so, dass die irgendeinen Betrug machen wollen oder sowas. Ja, immer aufpassen. Das sind ja schon Leute eigentlich, die das wirklich auch glauben. Und wie ist es nun bei denen? Da ist es nun so, dass die Kirche als Kirche, also diese Arche, eigentlich gar keine Rolle spielt. Man braucht sie vielleicht praktischerweise, damit man irgendwo auch so das Gemeinschaftsgefühl hat. Aber in der Tat, wesentlich ist der Einzelne. Und der Einzelne nun nimmt plötzlich die Stelle Jesu Christi ein. Denn der Einzelne weiß, was Gott von ihm will und das, was er macht, dass das richtig ist. Also auch hier geschieht nun genau eine eine Neigung in die andere Richtung. Während die römische Richtung hin zu einer Person geht, die sich immer mehr göttliche Eigenschaften aneignet, nicht bewusst, das ist geschichtlich so geworden, das kann man schön nachverfolgen. Und ich bin sicher, wenn heute Theologen aus dem 15., aus dem 13. Jahrhundert kämen, hätten die große Probleme mit manchen Lehren, die danach von der römischen Kirche verkündet wurden. Also wenn es bei der römischen Seite mir hingeht zu einer Person, die hier die Stelle Jesu Christi einnimmt, daher auch Stellvertreter Jesu Christi genannt wird, Nachfolger des heiligen Petrus, ist es bei der protestantischen Linie hier dahingehend, dass der Einzelne sich eine solche Autorität anmaßt. Warum? Er ist getauft, der Heilige Geist kommt zu ihm, ich mache mein Gebet, Gott erleuchtet mich, Christus ist in mir und das, was ich dann sage und glaube, das ist Dogma. So Dogma wie das, was der Papst in Rom sagt. Daher gibt es ein Sprichwort oder eine Aussage, die ist vielleicht ein bisschen ironisch, aber sie drückt das schön aus. Was ist der Unterschied zwischen der römischen Kirche und der protestantischen? In der römischen Kirche gibt es einen Papst, in der protestantischen gibt es so viele Päpste, wie es Protestanten gibt. Also schrecklich. Wie gesagt, die Leute merken das vielleicht gar nicht. Oder sie machen es auch nicht bewusst. Aber in der Tat, das ist es. Und wir orthodoxe Christen versuchen sozusagen in unserem Leben genau diesen Mittelweg zu gehen. Nämlich, natürlich ist es notwendig, dass diese Kirche auch Menschen hat, die sie lenken und leiten. Das ist in jeder Gemeinschaft so, bis hin zur Familie. Muss eine Ordnung da sein. Daher hat Jesus Christus die Hierarchie gegründet. Die Apostel, die Jünger, sie kennen das. Auf der anderen Seite, aber diese Hierarchie ist keine Mauer, die uns trennt von Gott, sondern die Hierarchie ist die Hand Gottes, die uns hilft. Und nie und nimmer könnte die Hierarchie unsere Beziehung zu Gott sozusagen durchtrennen. Sie könnte nie sich zwischen uns und Gott stellen, sondern sie ist Wegbegleiter. Der geistliche Vater zum Beispiel ist nicht einer, der zwischen mir und Gott steht, sondern der steht neben mir und geht gemeinsam den Weg mit mir zu Gott. Das ist immer wichtig. Also, auch wir haben natürlich diese Dinge, aber wir versuchen und mit Gottes Wirken sind wir auch sozusagen im Laufe der Geschichte immer gefeit geblieben, sowohl vor der einen Richtung, die immer eine Gefahr war, dass einer sich als mächtig empfindet und sozusagen zum Haupt der Kirche aufschwingt. Auf der anderen Seite aber auch immer gefeit davor, dass vielleicht eine ganze Gruppe oder die Gläubigen beginnen nun zu meinen, ja, ich bin doch eigentlich mit Christus und die Hierarchie brauche ich nicht. Also beide Gefahren sind da, wie wir sehen, im Laufe der Christenheit. Und wir orthodoxe Christen, die wir eben das Evangelium in seiner Gesamtheit ernst nehmen und glauben, sind gefeit genau davor, in diese Gefahr zu laufen. Christus wird durch die Hierarchie, aber auch direkt. Und beides ist ein Korrektiv. Und beides ergänzt sich und beides bereichert. Christus ist das Haupt der Kirche. Er braucht keinen Stellvertreter in dieser Welt. Aber zugleich, obwohl er das Haupt ist und sozusagen durch die heilige Taufe, durch die Mirumsalbung, heilige Kommunion und Beichte direkten Kontakt zu uns hat, Gott sei Dank, er ist unser Herr und Meister, aber hat er, um uns vor Plan die Verwirrung zu bewahren, die Hierarchie geschenkt. Ein Beispiel. Um das zu verstehen. Da ist jemand, ich zum Beispiel, Vater Jesus. Ich lese jetzt sehr brav mein Evangelium. Ich kenne alle Stellen. Es gibt so Leute, ich bewundere die immer, wie die Heilige Schrift mit Stellen und allem so zitieren können, kann ich mir meinen Krebs reichen. Aber die gibt es. Ja, und dann liest also so, ich lese jetzt also die Heilige Schrift und komme zu irgendeiner Stimme und sage, ah, das ist es. Luther hatte solche Erfahrungen zum Beispiel. So. Und jetzt glaube ich das. Denn ich bin getauft, ich habe den Heiligen Geist und ich bin Christ, also vollmündig und bin jetzt also reif, das auszulegen und das ist jetzt mein Glaube. Und dadurch geschahen alle Heresien. Denn es muss in meinem Leben ein Korrektiv geben. Das heißt, meine direkte Beziehung zu Christus kann doch zerstört oder gestört werden durch das Wirken des Teufels. Auch wenn ich getauft bin, den Heiligen Geist habe, vielleicht sogar ganz heilig lebe, fast und alles Mögliche, muss ich die Demut besitzen, zu wissen, ich kann in dem Punkt auch irren. Und besonders dann, wenn plötzlich diese Erfahrung oder diese Erkenntnis, die ich daraus lese, mit den Erfahrungen der Väter nicht übereinstimmt. Aber genau das findet in diesen Strömungen dann nicht der Fall. Und daher haben wir eine Tendenz bei den Evangelikalen und Protestanten, dass es laufend zu Spaltungen kommt. Jedes Mal, wenn also einer von Neuem das Evangelium liest, hat eine neue Erkenntnis, ist das andere nichts mehr. Meine Erkenntnis ist das Wahre. Und allein, so hat man mir gesagt, in New York gibt es über 1000 verschiedene protestantische Gruppen. Man muss sich vorstellen, was da los ist. Ich bedauere das immer, weil für uns orthodoxe Christen gerade die Einheit im Glauben so wesentlich ist. Von daher, der Einzelne, wenn er jetzt das Evangelium liest, und er soll es lesen, jetzt kommen wir wieder kurz zum Steuermann zurück. Der Steuermann gibt uns, weil er unser Lehrer ist, ein Lehrbuch. Und das erste Lehrbuch für alle Christen ist das Neue Testament, der Evangelium. Da sollte jeder orthodoxe Christ täglich ein wenig im Evangelium lesen. Denn da spricht Christus zu uns. Und wenn ich das tue, habe ich auch vielleicht manche Erkenntnisse, Erfahrungen. Aber als orthodoxer Christ, was tue ich jetzt? Jetzt gehe ich zu dem Pfarrer, zu meinem geistlichen Vater und sage, ja, hier habe ich jetzt ein Problem. Ich habe das gelesen und ich denke, das ist richtig, aber Sie sagen ganz was anderes oder bei meinem Chrysostomus habe ich was anderes gelesen. Das bedeutet, er hat die Demut, diesen seine Gedanken zu äußern und nun die Kirche zu hören, die ihm versucht zu erklären, wie diese Stille in Wahrheit zu verstehen ist. Dadurch wird der Einzelne davor bewahrt, sich in Fantasien, religiöse Fantasien zu verstricken. Also sektiererliches, abspalterisches und so weiter, wird dadurch nicht sehr leicht möglich sein. Es sei denn, der Einzelne sagt, nein, wie wir es auch hatten natürlich im Laufe der Geschichte, das ist die erkannte Wahrheit, das ist der Heilige Geist. Und immer müssen wir daran denken, der Heilige Geist spaltet nicht, der Heilige Geist fügt zusammen. Also spätestens dann müsste diese Herren, übrigens waren es meistens Herren, aufgehen, dass sie aufs falsche Schiff überspringen. Also von der Arche runterspringen auf irgendein kleines Boot, das dann sicher im Laufe der Weltgeschichte versinken wird. Und hoffen wir, dass er noch gerettet wird. Also, Christus ist in der Tat für uns Orthodoxe der wahre Steuermann. Wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Er ist der Lebendige, er ist hier, er braucht keinen Stellvertreter. Aber zum anderen wirkt er zeitgleich durch jene Hierarchie, die er selbst eingesetzt hat, sein Priestertum, durch welches sozusagen ein Korrektiv stattfindet, wie auch umgekehrt natürlich auch die Hierarchie irren kann. Das hatten wir ja im Laufe der Kirchengeschichte auch, dass zum Beispiel Synoden zusammenkamen, irgendwas beschlossen hatten, was falsch war, was gegen den Glauben war. Und was geschah? Die Gläubigen, wir nahmen es nicht an. Und wir nennen diese Synoden Räuber-Synoden. Das heißt, sie wurden nie als echte Synoden anerkannt. Denn in diesen Punkten damals, auf dieser Synode, hat die Synode geirrt, hatte nicht den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist, wie gesagt, der ganzen Kirche verheißen. Und zur ganzen Kirche gehören nicht nur die Hierarchen und die Priester, sondern alle Getauften. Und so sehen wir, dass die Orthodoxie genau zwischen diesen beiden Gefahren ihren Weg geht. Sowohl die eine Gefahr, die Hierarchie oder eine Person der Hierarchie überzubetonen, göttliche Eigenschaften immer mehr zuzuerkennen, wobei heute die Entwicklung ein bisschen anders da geht, dass man zumindest mit den Worten versucht, das ein bisschen zu entschärfen. Auf der anderen Seite aber auch, dass der Einzelne plötzlich göttliche Eigenschaften erhält, wie es im Protestantismus ist. Der Weg der Orthodoxie ist die Demut. Wir hören auf Gott, sowohl in der direkten Beziehung, als eben auch durch das Wort der Kirche. Dieser Jesus Christus, unser Herr und Gott, ist also der Steuermann dieser Kirche. Und das sollten wir immer bedenken. Daher ist unser Glaube in der Tat christozentrisch. Christus steht im Mittelpunkt. Weder irgendeine Ideologie, noch die Gottesmutter, noch die Heiligen, aber auch nicht der Mensch. Christus steht im Mittelpunkt. Der Mensch muss sich nach Christus ausrichten. Wenn das nicht geschieht, wird wieder alles schief. Und das sehen wir auch wieder, wenn wir links und rechts schauen. Was geschieht, wenn der Mensch in den Mittelpunkt gerät? Aktuell ist, dann haben wir jetzt kurz davon gesprochen, das neue Familienpapier der Protestanten in Deutschland. Die Katastrophe perfekt. Und warum konnte das geschehen? Weil man Christus zwar mit den Worten in den Mittelpunkt stellt, aber nicht mehr in Wahrheit. Man hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Der Mensch will jetzt eben, dass Männer mit Männern zusammenleben, Frauen mit Frauen, Kinder haben, was weiß ich alles, dass Scheidungen einfach möglich sind, wie man es will. Diese Patchwork-Families, was weiß ich, wie das ganze Zeug da heißt. Ich lebe bloß da, ich kriege das ja nur nebenher mit. Dass das plötzlich alles sanktioniert wird, als gut hingestellt wird, dass man dazu sozusagen das Recht hätte. Das kann nur geschehen, weil man Christus aus dem Zentrum herausgenommen hat. Ich muss dem Menschen das geben, was er will. Ich bin also als Kirche zum Kaufladen geworden, zum Supermarkt. Und da kommt jetzt also jeder vorbei und schaut in die Regale nach, was er gerne hätte, was man anbietet. Und dann geht er zur Kasse und bekommt seinen Segen. Aber das ist nicht das orthodoxe Denken. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt, sondern Christus, jener Steuermann, ist im Mittelpunkt unseres Glaubens. Und der Mensch in seinem alltäglichen Leben muss sich nach Christus ausrichten. Also auf dieser Art hier ist Christus dieser Mittelpunkt und ich muss schauen, was will dieser Captain von mir? Was soll ich tun? Wie muss ich mein Leben prägen? Was ist meine Aufgabe auf diesem Schiff? Natürlich ist das nicht immer einfach. Und wir reiben uns und wir sündigen und wir fehlen. Alle. Aber das heißt nicht, dass wir ihn aus dem Mittelpunkt herausnehmen dürfen. Denn dann fehlt der Anker. Dann haben wir nicht mehr unseren Halt. Denn dann in der Tat, was wir wollen, irgendwann wird es sanktioniert. So war es mit der Abtreibung, so war es mit den wilden Ehen, so ist es jetzt mit den außerehelichen Beziehungen jeglicher Art, weil von Ehe können wir ja nicht reden in dem Punkt. Es bleiben außereheliche Beziehungen, denn Ehe gibt es da nicht und schon gar keine Familien. Das kann alles geschehen, weil eben Christus nicht mehr im Mittelpunkt steht. Obwohl mit den Worten, ja. Aber er steht nicht mehr im Mittelpunkt. Und davor müssen wir uns hüten. Also auch wir, die wir Christus im Mittelpunkt haben, sündigen, fehlen. Das, was Christus von uns will, ist, weil wir eben noch zu sehr weltlich gesinnt sind oder gar fleischlich gesinnt sind, eben schwer und langsam und mühselig versuchen wir an uns zu arbeiten, dass wir diesem Willen unseres Herrn Jesus Christus ähnlicher werden. Also es ist eben genau der umgekehrte Weg, den heute die Welt geht, dass man alles immer einfacher macht. Sogar in unseren Kirchen hört man davon, dass man das Fasten vielleicht entschärfen kann. Dass man Gottesdienste verkürzt. Das ist der falsche Weg. Dass man die Gottesdienstzeiten, also bei uns in den Klöstern, also Gott sei Dank weit entfernt im Denken, vielleicht verkürzt oder verändert oder vielleicht irgendwie schönere Melodien einführt, die das Gefühl kitzeln oder sowas. Gibt ja da vieles, was vielleicht man sich ausdenken könnte. Das wäre der falsche Weg. Natürlich habe ich Probleme mit dem Fasten. Aber es ist der falsche Weg, dass ich dann jetzt sozusagen Christus aus dem Mittelpunkt nehme oder die Kirche und sage, gut, jetzt mache ich das, was ich will. Das ist der falsche Weg. Nein, ich habe Probleme mit dem Fasten, aber ich versuche es jedes Jahr besser zu machen. Und vielleicht brauche ich 50 Jahre, 60 Jahre und es gelingt nicht so, aber ich versuche es. Dieser Versuch ist so wichtig. Aber wenn Christus nicht mehr Mittelpunkt ist, gibt es auch keinen Versuch mehr. Und wenn ich die Messlatte nicht irgendwo ein bisschen höher setze, werde ich auch das Wenige nicht erreichen, das ich erreichen würde, wenn ich mich mehr anstrengen würde. Ja, also wenn ich nicht nach dem Einser, die Prüfungen sind jetzt vorbei bei unseren Kindern, strebe, erreiche ich auch meinen Vierer nicht. Versteht ihr? Also ich muss immer das Beste anstreben, um das Sicherste, das Mögliche zu erreichen. Also wäre falsch, genau den umgekehrten Weg zu gehen. Und viele sind ja heute zum Beispiel fasziniert von, wie soll ich es nennen, sowohl bei den Katholiken, bei den Protestanten als auch bei uns, von religiösen Gruppen, vielleicht auch innerhalb der Kirchen, aber auch außerhalb, die sehr streng und radikal ihren Weg gehen. Warum? Weil der Mensch in sich, besonders unsere Jugend, eigentlich auf diesen Kampf ausgelegt oder angelegt ist. Der Jugendliche will sozusagen dieses Abenteuer erleben, er will ringen, er will wachsen. Nur im Westen ist es so geschehen, dass man eben unsere Jugend krank gemacht hat, dass sie lasch wurden, dass sie keine Kraft mehr haben, sozusagen irgendeinen Kampf zu führen. Aber innerlich wünschten sich alle gern einen solchen Kampf. Jeder von unseren Jugendlichen wäre gern Superman, Batman, was weiß ich, wie die Typen alle heißen. Ja. Bei mir damals Winnetou. Wie ich bleib, ne? Also, all diese Kämpfer waren Ideale oder sind Ideale. Und daher wäre es in der Tat der falsche Weg, diesen Steuermann aus dem Zentrum herauszunehmen. Auch im geistlichen Leben braucht es Kampf. Man darf sich nicht zu schnell zufrieden geben mit dem Mittelmaß. Ja? Wie gesagt, das Gelingen liegt bei Gott letztendlich. Wie weit einer kommt, liegt an ihm, wie er sich öffnet und an dem, was Gott ihm gibt. Manchmal ist es besser, ich ringe mein Leben lang mit dem Fasten, als dass ich zum Superstar des Fastens würde und dadurch sehr stolz. Das wäre viel schlimmer. Besser ist es, sie essen dann am Karfreitag Fleisch und werden nicht stolz, als nur einen Tag stolz und sie würden sterben. Dann das wäre ihr Verhängnis. Also, damit die Sachen immer natürlich auch deutlich und klar bleiben. Also für uns ist Christus dieser Mittelpunkt. Und das orthodoxe Leben hat sich nach diesem Christus auszurichten. Natürlich, wie wir im ersten Vortrag schon gehört haben, in diesem großen Ideal der Freiheit. Christus zwingt niemand. Er zwingt niemand auf diese Arche. Er zwingt niemand zur Taufe. Er zwingt niemand dazu, auf dieser Arche zu bleiben. Nie und nimmer. Aber er hofft und wirkt und betet und macht und wirkt, dass wir auf dieser Arche bleiben. Und das ist das Schöne an unserem Herrn Jesus Christus, dass er, wie Johannes sagt, die Liebe ist. Das letzte Mal haben wir gehört, dass er selbst von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes sagt von ihm, er ist die Liebe. Und das ist das große Fundament des christlichen Glaubens. Ich habe einige Mohammedaner, die sich auf das Christentum vorbereiten. Und ein Junger ist so ungefähr 20 Jahre alt, der sagte zu mir, Vater, deswegen will ich orthodox werden, weil hier von der, also Christ, sagt er natürlich, von der Liebe die Rede ist. Von der Liebe hören wir nichts. Also, Johannes spricht, als es Christus diese Liebe ist. Und daher haben wir einen Steuermann, einen Käpt'n, der die Liebe ist. Und wenn er im Zentrum steht, mit seiner gewaltigen Botschaft, die ist gewaltig und schmerzhaft in manchen Punkten, ist gar nicht so einfach, wie wir gehört haben, gesehen haben. Aber er ist zugleich die Liebe. Das heißt, all das, was er von uns wünscht, all das, was er von uns fordert, trägt er selbst mit. Als Beispiel. Wir haben vorhin vom Wort gesprochen am Anfang. Wir gehen jetzt einen ganz großen Schritt hin zum Kreuz. Als er ans Kreuz ging, unser Herr Jesus Christus, ging er ans Kreuz für uns. Für uns. Warum? Er hat genau gewusst, das christliche Leben ist ein Weg des Kreuzes. Und indem er selbst ans Kreuz gegangen ist, hat er gesagt, das Kreuz ist keine Schande, das Kreuz ist die Erlösung, denn am Kreuz hat er uns erlöst. Und zugleich hat er gesagt, ich gehe mit euch ans Kreuz. Daher dieser Käpt'n, der im Zentrum steht mit seiner gewaltigen Botschaft, ist zugleich auch derjenige, der uns hilft, mitzutragen, an uns zu arbeiten. So viel müssen wir eigentlich gar nicht tun. Auch hier vielleicht ein kleines Beispiel, persönliche Erfahrung. Ich habe schon mal erzählt, dass wir ja in den ersten drei Tagen des großen Fastens und dann auch wieder am Ende, also die Kartage, weder essen noch trinken, auch kein Wasser. Und das war nicht für mich ein Schock damals. Ich so als guter Deutscher, gern gegessen, aber heute esse ich noch gerne. Gut, und dachte ich, drei Tage, das überlebe ich doch gar nicht. Das geht doch gar nicht, drei Tage auch kein Wasser. Und er tat das erste Jahr bei den Ringen. Und siehe da, in dem Moment, wo man sich Gott anbietet und sagt, gut, das ist jetzt dein Verlangen, ich vertraue auf dich, da du es verlangst von mir, wirst du mir helfen. Und siehe, von diesem Zeitpunkt an hatte ich kein einziges Jahr Probleme in irgendeiner Art und Weise mit diesen drei Tagen. Nicht, weil ich mich verändert habe, jetzt in meinem Denken, Essen, Fühlen, sondern weil ich erkannt habe, Christus selbst ist es, der in mir das Vollbringen vollbringt. Und daher geht es plötzlich gut. Ja, also ich habe nicht mehr diese furchtbaren Ängste oder sowas. Es klappt also jetzt, ohne dass ich da groß kämpfen muss. Aber weil es Christus tut. Und wenn ich meine Jugendlichen betrachte, die am Anfang, als sie kamen, kein geistliches Leben geführt haben, so in den Tag hineingelebt haben, wie das heute die meisten Studenten zum Beispiel tun, und dann begannen, ein geistliches Leben zu führen, und im Laufe dieser jetzt schon 3 Jahre und mehr ihr Leben vollständig verändert haben. Keiner von denen glaubt, dass sie das selbst getan haben. In der Tat, das hat Christus gemacht und macht Christus. Ich habe Pärchen dabei, die aus besonderen Gründen, die ich nicht erwähnen kann oder keine Zeit habe, zusammenleben, obwohl sie nicht verheiratet sind als Studenten. Aber sie leben wie Bruder und Schwester. Sie haben ihren Kampf geführt und leben so. Und nur deswegen dürfen sie auch zusammenleben, sonst wäre ich der Spender. Aber es ist mit Gottes Hilfe geschafft. Also es geschehen große Wunder, wenn wir diesen Steuermann Christus ans Werk lassen. Das ist wichtig für uns, dass wir das erkennen. Deswegen, wenn der Teufel dann kommt und sagt, na, das Fasten ist doch heute nicht mehr zeitgemäß. Oder der lange Gottesdienst, da gehe ich doch erst hin, wenn schon der Segen gespendet wird. Dann erinnern wir uns dann, nein, Christus ist doch in mir und hilft mir. Er macht das alles. Und das Fasten wird leichter fallen, viel leichter. Der Gottesdienst wird ein großes Erlebnis werden und man wird sich danach sehnen, vielleicht auch mal früher hinzugehen. Und ein paar Worte mehr zu hören. Bei unseren russischen Mitbrüdern ist es ja so, dass nur die Stunden gelesen werden, während bei uns Griechen im Sonntagsgottesdienst, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja auch Mesonikdikon, Orthro und so weiter, also auch die Morgengottesdienste gelesen und gesungen werden. Da geht es also viel länger dann sozusagen. Also, aber dann wird man sich sogar danach sehnen, früher hinzugehen und dann das Evangelium vom Orthros, also vom Morgengebet zu hören, was bis jetzt selten der Fall ist. Also all diese Dinge werden mit großer Freude geschehen, weil eben Jesus Christus ist der Steuermann, der Gott der Liebe ist, der uns nicht richtet, der uns nicht verurteilt, sondern so schöne Worte benutzt, wie den glimmenden Docht nicht löschen, das geknickte Rohr nicht brechen. Was meint er damit? Dass er und wir alle gemeinsam sozusagen alles, was krumm und schief ist, wieder aufrichten sollen. Mit Geduld. Dass eben nichts zerstört wird. Und wenn er das von uns verlangt, dann tut er es selbst natürlich auch. Also in dieser Hinsicht brauchen wir auch vor diesem Steuermann nie Angst zu haben. Angst werden wir dann haben, wenn wir nicht mehr den Weg gehen wollen. Wenn wir nicht mehr bereit sind, diesen Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Dann werden wir uns Götzen errichten. Dann werden wir in die Schieflage geraten, links oder rechts. Und dann kann es sehr leicht sein, bei einem Sturm des Lebens, einer Krise, einer Erschütterung, dass wir von Bord geschwemmt werden. Aber da ist nicht Christus schuld, denn er ist derjenige, der uns immer noch hält. Aber wir uns losreißen, da sind wir selbst dann schuld. Also bitte denken Sie daran, auf dieser Arche haben wir diesen großen Steuermann, den liebenden Gott und Erlöser Jesus Christus, der in diese Welt kam, nicht nur um dieses Schiff zu bauen, sondern es selbst zu lenken und zu leiten und zum Hafen zu bringen. Über diese einzelnen Dinge wie Kommunion, Beichte oder sowas, werden wir ja jetzt demnächst dann einzelne Vorträge haben. Sie werden sehen und staunen, was uns die Väter oder die Kirche als solche darüber berichten kann. Denn wir alle leben noch zu sehr an der Oberfläche unseres Glaubens und es wird Zeit, dass wir mal hineintauchen ins Meer und die große, schöne Unterwelt des Meeres entdecken. Zwar ist das Meer auch oben schön, das sehe ich jeden Tag vom Kloster aus. Ein Griechenland, ein blaues, schönes, herrliches Meer, wie die Sonne aufgeht darüber oder nach der Vollmond sich spiegelt, ist ein wunderschönes Schauspiel, aber es ist die Oberfläche. Wunderschön wird das Meer, wenn man hinabsteigt. Und je tiefer, umso interessanter. Das kenne ich nicht aus Erfahrung, nur aus dem Fernsehen, wenn da mal so Sendungen waren, wo die untergetaucht sind, dass man die Unterwelt des Meeres einmal kennenlernt. So ist es genau mit unserem Glauben. Je mehr wir untertauchen, umso mehr werden wir auch staunen. Nur das kann ich Ihnen nicht nehmen. Das sind persönliche Erfahrungen, die jeder machen muss. Wir als Priester können immer nur werben, dass sie sich trauen und den Mut finden und auch die Zeit, das zu tun. Der Teufel macht uns viel vor in dieser Welt. Heute ist vieles möglich. Wir lernen sehr vieles kennen von dieser Welt. Das meiste ist schlecht, leider. Das Gute wird verborgen. Das wissen Sie selbst. Und daher werden wir oft verführt hin zum Schlechten und zum Bösen. Und vielleicht ganz zum Schluss diesbezüglich, weil ich gerade vor kurzem wieder drauf gestoßen bin, wenn ich bedenke, welche Mission zum Beispiel auch der Buddhismus betreibt, aber das ist eher eine seichte Mission, aber besonders auch der Islam mit seiner aggressiven Mission, auch in meiner eigenen Heimat, dann könnten einem die Tränen kommen, dass so viele sozusagen sich davon anlocken lassen. Also ich sah da im Fernsehen, also einige dieser Berichte, bin dann auch ins Internet gegangen, an der Uni, und habe dann auch mal im YouTube, so nennt man das Ding, glaube ich, einige Szenen angeschaut von der Mission des Islam und war erschüttert über diesen Geist, ein ganz schlimmer Geist, und vielleicht zum Schluss eine Erfahrung eines meiner geistlichen Kinder, ein geistlicher Sohn aus Dortmund, ein Grieche. Er hat gehört, dass da eben so ein Prediger kam. Vogel, gibt es einen? Ja. Und es muss ein Deutscher sein, glaube ich sogar. Und jedenfalls kam der dorthin und meine Clique ist dorthin gegangen, um den Mann, einen Augenblick, kennenzulernen oder zu hören. Und der Raum war voll und die standen hin. Aber irgendwie im Laufe der Zeit wurde der eine immer weiter nach vorne gedrängt. Und jemand stand da vorne. Und dieser Herr Vogel hat gedacht, der will jetzt Moslem werden oder sowas. Weil er da immer gleich auch das geschieht, dass die dann ihre Rufe machen und dann sind sie Moslems. Also rief er ihn hoch auf die Bühne. Und er war schon ganz, was muss ich jetzt machen, was soll das? Ich will doch gar nichts von dem. Ich wollte nochmal hören, was der zu erzählen hat. Und er sagt zu ihm, was hältst du denn von diesem Vortrag? Und nun in dieser ganzen Angst und so weiter, hat er einen Ausdruck benutzt, der vielleicht nicht so hoffähig ist, ich möchte ihn hier auch nicht nennen, aber er hat sich sehr negativ geäußert, also seine Empfindungen waren eben nicht gut, weil sie mit Ironie und teilweise mit Aggression gepaart waren, aber sehr viel mit Ironie. Also das ist für mich immer das Schlimmste, nicht die Aggression, nicht die Gewalt, damit kann man umgehen, aber die Ironie tötet die Seele, das ist wie ein Schwert, das in die Seele geht und genau damit arbeitet der zum Beispiel. Also jedenfalls, dieser junge Mann hat dann seine Kritik geäußert und darauf gibt ihm Vogel die Hand und sagt, na, willkommen in der Hölle. Also du gehst in die Hölle. Und all die anderen haben gejodelt und gejubelt. Und als dieser junge Mann von der Bühne runter ist, haben die einen so gemacht und die anderen viele andere unflätigen Bemerkungen. Und das genau ist ein Gegensatz zum Christen. Weder gebrauchen wir Gewalt, noch vergewaltigen wir irgendjemand in seiner Seele, noch gebrauchen wir Ironie. Wie gesagt, die Ironie zerstört Menschen. Und daher viele von diesen jungen Männern oder Frauen, oder waren es Männer, wie ich gesehen habe, tun das letztendlich in diesem Gruppenzwang aus Angst. Und im Nachhinein, auch da kenne ich einige, haben sie sehr bereut und haben sich dann wieder weggeschlichen von diesen. Ja? Also das sollte in unserer Kirche nicht der Fall sein, denn unser Steuermann ist der Gott der Liebe, der wirbt, der Freiheit will, der uns stärkt und führt, der aber keinen Menschen dieser Welt vergewaltigt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.